Ich lese jetzt im Programmheft auf Seite 3 den Bibeltext für die Predigt vor. Der steht heute im Buch Jesaja, Kapitel 42, die Verse 1 bis 8, nach der Schlachterübersetzung. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und den Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen.
Guten Morgen. Ich habe zwei Fragen zum Start für euch. Und zwar einmal, wer ist für dich so ein richtiger Problemlöser? Und das Zweite, was zeichnet diese Person aus? Wenn du von zu Hause zuschaust, kannst du gerne an der Stelle den Stream kurz pausieren und darüber nachdenken oder dich, falls noch andere Leute da sind, darüber austauschen. Ihr hier im Kabarett müsst ein bisschen schneller nachdenken. An wen denkst du bei dem Titel Problemlöser und was zeichnet diese Person aus? Heute in der Predigt wird es um einen Problemlöser gehen, der nicht nur das größte Problem löst, sondern auch unsere Bedürfnisse stillt. Steile These. Passend zum vierten Advent geht es heute zum vierten Mal um die Ankunft mit Ansage. So heißt unsere Predigtserie aktuell. In dieser Predigtserie schauen wir uns Texte aus dem Buch Jesaja an. Jesaja war ein Prophet, der circa 700 vor Christus gelebt hat. Und in seinem Buch, das im Alten Testament in der Bibel zu finden ist, kann man nachlesen, was seine Verkündigung als Prophet ausgezeichnet hat, was seine Botschaften waren. Und seine Aufgabe war es, dem Volk und den damaligen Herrschern aufzuzeigen, dass sie Gott mehr vertrauen sollen als allen anderen. Und was passieren wird, wenn sie das nicht tun. Und weil sie das ganz oft nicht getan haben, kündigt er auch eine ganze Menge Gericht an. Dahingehend, dass das Volk verschleppt werden wird und in die Verbannung muss, was dann einige Zeit später, einige Jahrzehnte später auch passiert. Aber dabei bleibt es nicht. Er prophezeit nicht nur die Verschleppung, sondern er kündigt auch an, dass das Volk danach wieder zurückkommen wird aus der Gefangenschaft. Und selbst das ist nicht alles. Er kündigt außerdem an sehr, sehr vielen Stellen eine ganz besondere Person an, die irgendwann kommen wird und die irgendwann alles verändern wird. Und einen Teil dieser Stellen, in dem es um diese bisschen ominöse Person geht, schauen wir uns in der aktuellen Predigtserie an. Die Ankunft mit Ansage. Letzte Woche ging es darum, wie die Person, die kommen wird, aus Jesajas Sicht gesprochen, ein gerechtes Königreich aufbauen wird, in dem irgendwann alles Schlechte, alles Böse, alle Sünde nicht mehr vorhanden sein wird, sondern ein ewiger, nicht mehr endender Friede herrscht. Es ging außerdem auch schon darum, wie der angekündigt wird, als wunderbarer Ratgeber bezeichnet wird und wie passend als Friedensfürst und als starker Gott und als ewiger Vater. Und es ging auch darum, dass diese Person Immanuel genannt werden wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. und dass er von einer Jungfrau geboren werden wird. Und in jeder Predigt ging es darum, dass diese angekündigte Person Jesus ist. Jesus ist der, der aus Jesajas Perspektive kommen wird und aus unserer Perspektive gekommen ist. Und das sind ganz schön viele Namen und Titel für eine einzige Person. Und heute kommt noch mindestens ein weiterer dazu. Der Angekündigte ist Gottes Knecht. So steht es in diesem ersten Vers, den Immanuel gerade vorgelesen hat. Man könnte übrigens auch Diener übersetzen, aber irgendwie fand ich Knecht auch sehr passend. Und es ist ja eh schon ein bemerkenswertes Sammelsurium an Namen und Titeln für eine Person. Aber Knecht finde ich da nochmal irgendwie besonders, weil es für mich ein total negativ klingender Titel ist. Es ist für mich ein sehr negativ klingender Titel. Wenn mich jemand jetzt du Knecht oder so bezeichnen würde, dann würde ich jetzt nicht direkt denken, cool, danke für das Kompliment. Durch diese Bezeichnung Knecht wird vor allem so eine Art Abhängigkeitsverhältnis ausgedrückt oder dass jemand zu jemand anderem dazugehört. Dieser beschriebene Knecht hier in Vers 1 gehört fest zu dem, der in Vers 1 redet. Der sagt, das ist mein Knecht oder halt, das ist mein Diener. Hier geht es um jemanden, der treu das ausführt, was ihm aufgetragen wird. Und zwar von Gott, der derjenige ist, der hier spricht. Dieser Knecht ist sozusagen im Dienst Gottes. Und seine Aufgabe ist es, zum Problemlöser zu werden für die ganze Welt. Viel Erfolg bei der Umsetzung. Wie dieses Problem aussieht, und was eigentlich das Problem ist, das erfährt man hier im Text nur so bedingt, eigentlich nicht so richtig. Dafür muss man noch die ganzen anderen Kapitel drumherum dazu nehmen. Weil in den Kapiteln 40 bis 53, wo unser Text ja dazugehört, geht es immer und immer und immer wieder um einen Knecht und darum, was dieser Knecht tun wird. Und wenn man es liest, dann wird man plötzlich merken, warte mal, einmal tut er irgendwie sehr herausragende Dinge und ist irgendwie von genialem Charakter. Und wenn man dann weiterliest, hat man plötzlich das Gefühl, dass dieser Knecht ein kompletter Versager ist, der nicht gehorcht, enttäuscht und als blind und taub beschrieben wird. Und man stellt fest, okay, das geht nicht so richtig zusammen. Hier scheint es um zwei verschiedene Leute zu gehen, die Gott beide als seine Knechte bezeichnet. Es gibt nicht nur diesen Knecht, der angekündigt wird, so wie hier in unserem Text, sondern es gibt noch einen anderen Knecht. Und zwar das damalige Volk Israel. Israel wird in diesen Kapiteln von Gott mein Knecht oder auch mein Auserwählter, mein Bote, meine Zeugen genannt. Wie ist es zu verstehen? Also warum macht Gott das? Warum verwendet er den gleichen Begriff für zwei völlig unterschiedliche Personen beziehungsweise ja Personengruppen? Die Texte sind so eine Art Vergleich oder so eine Gegenüberstellung. Ein Vergleich zwischen dem damaligen Volk Israel als Knecht Gottes und dieser Person, die noch kommen wird, die auch als Knecht Gottes bezeichnet wird. Das Volk Israel, unter denen der Prophet Jesaja ja damals gewirkt hat, lebte sozusagen in einem Abhängigkeitsverhältnis mit Gott. Das klingt negativ, war aber eigentlich das Beste, was ihnen passieren konnte. Sie hatten nämlich einen ganz besonderen Bund oder wie so eine Art Vertrag mit Gott. Gott hatte sie sich ausgesucht als sein Volk. Sie sollten ihm treu sein, ihm nachfolgen, ihm vertrauen. Und er wollte sie unfassbar reich segnen, ihnen alles geben, was sie brauchen und das auch materiell. Er wollte ihnen Frieden schenken, in ihren Herzen, aber auch auf staatlicher Ebene, wenn es um andere Völker, die drumherum lebten, geht. Eigentlich eine komplette Win-Win-Situation für das Volk. Bedingung war, dass sie Gottes Gebote einhalten sollten und ihm vertrauen sollten. Aber das Volk war oft nicht treu. Hat Gott oft nicht vertraut, hat seine Seite des Vertrages nicht eingehalten. Das zeigte sich zum Beispiel vor einigen Wochen in der Predigt, wo es darum ging, dass der König, der damals regierte, statt auf Gott zu vertrauen, lieber auf ein militärisches Bündnis mit einem anderen König vertraut hat. Und statt Gott anzubeten, hat das Volk immer und immer wieder Götzen angebetet, also selbstgemachte Götterbilder. Und Gott hat durch Jesaja und auch schon ganz schön oft davor ziemlich klar gesagt, wenn ihr das macht, dann wird es Folgendes nach sich ziehen. Leid, Krieg, Verbannung, Tod, Zerstörung. Vertraut doch lieber auf mich. Mann, ihr habt doch alles, was ihr braucht, oder? Wenn ihr mich habt, fehlt euch doch an nichts. Ich hab doch immer wieder gezeigt, dass ich euer Vertrauen nicht missbrauche, sondern euch so reich segne, für euch da bin, dass ich euer Gott bin. Aber die Leute damals wollten lieber unabhängig sein von Gott, ihr eigenes Ding machen. Und da muss man wahrscheinlich gar nicht die Leute von damals sagen, sondern, naja, vielleicht kennst du das auch von mir, vielleicht kennst du das von dir, ich kenne das teilweise von mir. Vielleicht kennt ihr das auch von mir. Also diesen Gedanken, meint Gott es wirklich gut mit mir? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Will ich das überhaupt? Nicht, dass Gott es nötig gehabt hätte, aber diese Person, die hier jetzt in dem Predigttext von heute angekündigt wird, ist sozusagen Gottes vollumfassender Vertrauenswürdigkeitsbeweis. Ich glaube, das Wort gibt es nicht im Deutschen. Er zeigt damit, ja, ich bin vertrauenswürdig. Du kannst und darfst mir vertrauen. Und es ist das Beste für dich, wenn du das tust. Was in diesen Jesaja-Texten jetzt passiert, ist nämlich Folgendes. Gott stellt dem Knecht Israel, also dem Volk, das abhängig war von Gott, auserwählt von Gott, aber ihm gegenüber auch immer und immer und immer wieder untreu war, einen anderen Knecht gegenüber, von dem es heißt, dass er Gottes Auserwählter ist, in Vers 1. Und an dem Gottes Seele wohlgefallen hat. Das ist auch irgendwie eine alte Formulierung, aber ich finde, die drückt so schön aus, wie sehr Gott sich über diese Person freut und sich an dieser Person freut. Dieser Knecht ist all das, was das Volk Israel hätte sein sollen und noch viel mehr. Und dieser Knecht, der wird all das tun, was das Volk Israel hätte tun sollen. Und noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Er ist der, der Gott treu sein wird. Der ihm vertraut, der Gottes Willen erfüllt und der Welt das geben wird, was sie braucht. Sozusagen das größte Problem lösen wird. Und er wird zum Segen für viele werden. Auch für das Volk Israel. Gott sagt hier nicht, ja, Pech gehabt, ich setze jetzt auf ein anderes Pferd. Sondern das, was dieser Knecht, der kommen wird, was der tun wird, das kommt allen zugute, auch euch. Dem Volk Israel und allen anderen Völkern, Menschen aller Nationen. Das Volk Israel war nicht nur einfach so für sich von Gott auserwählt, sondern Gott hatte sich das so gedacht, dass andere Völker, wenn sie auf das Volk Israel schauen, sehen, wie Gott ist. An der Beziehung zwischen dem Volk und Gott sollten andere Völker zu diesem Schluss kommen, wow, was für ein Gott, den will ich auch kennenlernen. Aber was man daran meist eher sah, war eher so ein, okay, wow, was für Leute. Und am blödesten Falle kam dann der nächste Gedanke, wenn die so sind, will ich deren Gott gar nicht erst kennenlernen. Und das Ergebnis wäre übrigens exakt das gleiche gewesen, wenn Gott sich statt der Israeliten die Brandenburger ausgesucht hätte oder die Mexikaner oder irgendein Volk. Nicht, dass jetzt jemand denkt, die hätten sich irgendwie dümmer angestellt als andere. Im Gegenteil, sie haben sich einfach exakt so angestellt, wie Menschen es tun würden und wie wir oft ticken. Misstrauisch Gott gegenüber, es selber besser wissen, auf den eigenen Vorteil bedacht und lieber die eigenen schlauen Pläne umsetzen. Und oft wollten sie von Gott gar nichts wissen. Obwohl sie ihn eigentlich so gut hätten kennen können. Und da macht Gott deutlich, Freunde, so funktioniert es nicht. Ich habe doch jahrhundertelang immer und immer und immer wieder bewiesen, dass ihr mir vertrauen könnt. Dass ich euer Vertrauen auch nicht missbrauchen werde. Dass ich für euch da bin. Mann, es ist ein Riesenproblem, wenn ihr mir nicht vertraut. Es ist im Prinzip das größte Problem. Aber ich werde dieses Problem lösen, indem ich meinen Knecht, den Auserwählten, schicken werde, der alles tun wird, was nötig ist, für mich, für euch, für alle. Das ist sozusagen die Ausgangssituation unseres Textes. Aber wie ist nun dieser beschriebene Problemlöserknecht, den ich erwähnt habe? Und warum ist das, was er tut und wie er ist, so genial und so wichtig für uns Menschen? Und ich will da gerne einfach mal diese Verse durchgehen, die hier im Text genannt sind. Es geht dann los, dass da steht, dass er Recht verkünden wird. Wie cool. Dass er nicht schreien wird. Okay, er ist nicht aufdringlich, das finde ich gut. Dass er kein Aufhebens um sich und seine Person machen wird, also sich nicht in den Mittelpunkt rückt. Okay, dann hoffe ich, dass man ihn trotzdem irgendwie wahrnimmt. Und dass man seine Stimme nicht in der Gasse hören wird. Okay, also wie kann man ihn dann überhaupt hören? Und dass er das, was irgendwie schon so geknickt ist, nicht abbrechen wird und das, was nur noch so ein bisschen flackert, den Docht, der nur noch flackert, nicht auslöschen wird. Irgendwie scheint das ein ziemlicher Leisetreter zu sein, oder? So vorsichtig, unscheinbar, still, keine Aufhebens um sich machen. Der löst das größte Problem? Ist das der, der der Welt das geben kann, was sie am allerdringendsten braucht? Bräuchte nicht vielleicht eher so jemanden, der mal so richtig durchgreift, der mal aufräumt mit dem ganzen Unrecht, mal so ein Machtwort schickt, der vielleicht auch mal laut wird oder mal auf den Tisch klopft? Bräuchte nicht vielleicht lieber so einen und nicht so einen stillen? Jemand mit Charisma, der Leute mitreißen kann. Wie kann die Person, die hier beschrieben wird, mit den Problemen unserer Welt fertig werden? Warum hat Gott den auserwählt? Weil diese Person exakt und zu 100% das tun wird, was nötig ist. Und weil diese Person exakt und zu 100% der ist, den die Welt braucht. Und zu 100% unser größtes Problem lösen wird. Und weil er Gottes Auftrag treu ausführt bis zum Schluss. Ich musste bei dem Bibeltext, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich musste an den Film Batman The Dark Knight denken. In diesem Film gibt es einen Schlüsselsatz, der, wie ich finde, sehr, sehr tiefgründig ist. Und durch den Batmans Rolle für die Stadt Gotham City beschrieben wird. Das ist die natürlich fiktive Stadt, in der Batman lebt und Unrecht bekämpft. Und Gotham ist so eine Großstadt, die irgendwie voller Verbrechen ist und voll zwielichtiger Machenschaften. Und Batman ist der, der für das Recht kämpft. Aber es dabei selbst auch immer wieder bricht. Er kämpft für das Gute, aber selbst steht er irgendwie so ein bisschen außerhalb von Recht und Gesetz. Und da fällt dieser Satz, den ich angekündigt habe, und zwar heißt es über Batman, er ist der Held, den Gotham verdient, aber nicht der, den die Stadt gerade braucht. Er ist ein dunkler Ritter. Und was dahinter steht, ist der Gedanke, dass Batman zwar perfekt zu dieser Stadt passt, aber es quasi so einen weißen Ritter bräuchte und nicht einen dunklen Ritter. Also einen, der zwar Verbrechen bekämpft, wie Batman, der aber dabei selbst auch das Gesetz einhält und es nicht bricht, wie Batman. Batman ist dadurch der Held, den Gotham als diese verbrechensreiche Stadt verdient, aber nicht der, den sie gerade braucht. Es braucht jemanden, der den Leuten das Vertrauen ins Recht und in die Justiz und ins Gesetz wiedergibt. Und dieser weiße Ritter ist in Gotham ein Anwalt, der heißt Harvey Dent, der für Recht eintritt und es selbst einhält, aber dann später selbst auch zu einem ambivalenten Charakter wird und im Prinzip scheitert. Warum erzähle ich das? Ich bin kein großer Fan von Marvel und in dem Falle DC-Filmen, muss ich zugeben. Aber diese Aussage, die finde ich wirklich, wirklich stark. Und ich glaube sogar, dass sie uns dabei helfen kann, darüber nachzudenken, wer diese Person ist, die in dem Bibeltext hier angekündigt wird. Und zwar für uns und für diese Welt. Weil vielleicht denkst du über die hier beschriebene Person, dass die nicht der Held ist, den wir gerade brauchen. So wie Batman in dem Falle. Wie soll der denn irgendwelche Probleme lösen? Wie soll der denn das tun, was nötig ist? Die Welt braucht gerade was anderes. Das, was ich jetzt bisher aus dem Text dargestellt habe, ist nur ein Teil des Ganzen. Und auch der ist schon stark, wie ich finde. Diese Verse 2, 3 und 4 zeigen, was für einen genialen Charakter dieser Knecht Gottes hat. Auch wenn ich ihn als Leisetreter beschrieben habe, steht hier ganz klar, er wird nicht zerbrechen und er wird nicht müde, bis er seinen Auftrag ausgeführt hat, nämlich auf der Erde das Recht gegründet zu haben. Also so wie so ein Fundament für ein Haus gegossen haben, ein Fundament für Recht und Gerechtigkeit. Und auf diesem Fundament kann dann ein stabil stehendes Haus gebaut werden. Und dann geht's weiter. Die Inseln werden auf seine Lehre warten. Ich finde, das ist voll das schöne Bild, wie so Leute, keine Ahnung, auf irgendeiner entlegenen Pazifikinsel am Strand stehen und in die Ferne starren und sehnsüchtig auf die Lehre dieser Person warten. Und die Aussage meint dabei aber letztlich einfach, dass fremde Völker auf die Lehre warten, gar nicht jetzt unbedingt Inselbewohner, Sehnsucht nach seiner Lehre haben, was somit auch für uns hier gilt. Darüber hinaus ist ja die Nordhälfte von Potsdam tatsächlich sogar auch eine Insel, soweit ich weiß. Und da, wo Menschen sich nach dieser Botschaft sehen, erfüllt sich das, was hier steht. Da, wo Menschen sich damit auseinandersetzen, erfüllt sich genau das, was hier beschrieben wird. Nimmst du in dir eine Sehnsucht danach wahr? Und dann geht es noch weiter. Dieser Knecht wird zum Bund für das Volk gemacht. Was das bedeutet, will ich gleich erklären. Er wird zum Licht für die Heiden. Mit Heiden sind an der Stelle eigentlich alle Leute gemeint, die nicht zum damaligen Volk Israel gehören, also im Prinzip die ganze Welt. Er wird die Augen der Blinden öffnen. Er wird Gefangene aus dem Gefängnis holen und Leute von der Finsternis ins Licht. Und Gott wird dieser Person seine Ehre geben. Gott wird diese Person ehren. Wow, das klingt schon irgendwie ein bisschen anders, oder? Vielleicht doch nicht so der Leisetreter, sondern jemand, der voller Macht handelt. Hier geht es um jemanden, der zum Fixpunkt für ganze Völker wird. Jemand, der Krankheiten heilt, auf übernatürliche Art, der für Menschen zum Befreier wird. Ganz praktisch und auf jeden Fall geistlich. Und ich finde es so genial, dass diese beschriebene Person all das in sich vereint. Das Behutsame, das Bescheidene, das Demütige, das auch für die da zu sein, die sonst niemand sieht. Und genauso Vollmacht und Befreier sein und Stärke. Und es widerspricht sich gar nicht, sondern es zeigt einfach den genialen Charakter dieses von Gott auserwählten Knechtes, seines Dieners. Und ich hatte es schon erwähnt, Jesus ist derjenige, der hier angekündigt wird, 700 Jahre bevor er dann wirklich Mensch wird. Jesus ist der Knecht Gottes. Jesus ist der, der erfüllen wird, was es braucht, der Gottes Plan umsetzt, der demütig und treu handelt und für die da sein wird, die sonst keiner sieht. Und der gleichzeitig voller Macht und voller Stärke Gefangene befreit, Menschen heilt, den Tod besiegt und zum Zentrum der Weltgeschichte wird. All das erfüllt sich 700 Jahre, nachdem Gott das durch Jesaja hat aufschreiben lassen. Und das ist keine These von mir, sondern zeigt sich so deutlich, wenn man die Biografien über Jesus, die vier Evangelien im Neuen Testament, liest und das mal miteinander vergleicht mit dem, was hier angekündigt wird. Und da will ich euch kurz mit reinnehmen und so ein paar Stellen exemplarisch nennen, wo sich zeigt, wie Jesus wirklich dieser hier Angekündigte ist. Und dann komme ich zurück zu meiner Ausgangsfrage, die nach dem Problemlöser. Ein paar Stellen aus dem Neuen Testament. In Matthäus 3 wird Jesu Taufe beschrieben. Da hatten wir hierbei mittendrin vor einiger Zeit auch im Prinzip eine ganze Predigtserie zu. Kann man auf der Homepage nachhören. Und da sagt Gott über Jesus, der da getauft wird: Siehe, das ist mein Sohn, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und dann kommt Gottes Geist auf Jesus herab. Das ist die Erfüllung von Vers 1 hier. Und diese ganzen Verse 1 bis 4 aus unserem Text werden im gleichen Buch, wieder von Matthäus, an einer anderen Stelle zitiert, wo Jesus sich nicht selbst in den Vordergrund rückt, sondern sich im Gegenteil zurückzieht. Und dem Schreiber Matthäus war also auch klar, hier erfüllt sich das, was der uralte Jesaja-Text ankündigt. Da geht es um Jesus. Und dann wieder in Matthäus, in Kapitel 28, gibt Jesus seinen Freunden den Auftrag, hinauszugehen in alle Welt und allen Menschen die frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Das ist die Erfüllung von Vers 1, 4 und 6. Und vor seiner Kreuzigung, als er verhört wird und hart beschuldigt wird, schweigt Jesus einfach und lässt es über sich ergehen. Er wird nicht schreien. Vers 2. Als er am Kreuz hängt, bevor er stirbt, sind seine letzten Worte: Es ist vollbracht. Warum? Weil er seinen Auftrag komplett ausgeführt hat, komplett erfüllt hat. Er ist erst zusammengebrochen, nachdem er alles getan hat, was nötig war. Nachdem er dem Recht ein Fundament gelegt hat. Die Erfüllung von Vers 4, und dieses Recht sieht so aus: Jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet. Und da gibt es keine Ausnahmen. Dieses Fundament steht fest. Das kann niemand verändern und es wird auch niemand zerstören können. Jesus rettet Menschen aus ihrem selbstverschuldeten Zustand. Das ist das Recht, was er gegründet hat. In Lukas 2, das ist eine weitere Jesus-Biografie, hält ein alter Mann, Simeon heißt er, das Jesus-Baby in den Armen und stellt fest: Jetzt kann ich sterben, denn ich habe das Heil gesehen. Das Heil für alle Völker, das Licht, das für die ganze Welt leuchtet. Die Erfüllung von Vers 6. Das ist eine Einstellung, die ich mir wünsche. Auch wenn ich vielleicht noch kein alter Mann bin wie Simeon. Jetzt kann ich sterben, denn ich habe das Heil gesehen. Was soll mir noch passieren, denn ich habe das Heil gesehen? Was können mir andere Menschen schon tun, denn ich habe das Heil gesehen? Warum mache ich mir so viele Sorgen? Ich habe doch das Heil gesehen. Meine Seele ist sicher in Jesus, denn er ist mein Heil, meine Rettung. Ja, das Leben hier ist wirklich oft sehr herausfordernd, nicht erst seit diesem Jahr und oft auch schwer, aber ich habe das Heil gesehen. Jesus ist es. Und es lässt mich zur Ruhe kommen. Zumindest wünsche ich mir das, da wo bei mir oft so wenig Ruhe zu finden ist. Noch eine andere Stelle. Wieder aus der Biografie von Matthäus. Johannes der Täufer, das ist der, der Jesus ganz am Anfang getauft hat, ist irgendwann im Gefängnis gelandet, wo er dann später auch hingerichtet wird. Und im Gefängnis scheint ihm irgendwie so die Sicherheit abhanden gekommen zu sein, dass Jesus wirklich dieser angekündigte Messias ist. Und deswegen schickt er einen Boten zu Jesus mit der Frage: Hey, bist du der Angekündigte oder müssen wir auf jemand anderen warten? Und Jesus antwortet, wie meistens, ein bisschen rätselhaft. Und zwar sagt er, richtet Johannes Folgendes aus. Richtet ihm aus, was ihr gesehen habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden auferweckt und den Armen, den Unbedeutenden, wird Gottes gute Nachricht verkündet. Richtet ihm das aus. Die Erfüllung der Verse 3 und 7. Was er damit sagt, ist ja. Ich bin der Angekündigte. Ich bin der Knecht Gottes. Denn wo ich wirke, passiert ganz genau das, was Jesaja beschrieben hat. Ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Johannes, du musst nicht weitersuchen. Ich bin es. Tim, du musst nicht weitersuchen. Ich bin es. Sascha, Ronny, Emma, Steffi, wie auch immer du heißt, du musst nicht mehr weitersuchen. Er ist es. Jesus ist der, der all das erfüllt. Und weil er alles erfüllt hat und Gottes Auftrag bis ins letzte Detail ausgefüllt hat, selbst das Kleingedruckte, sagt Gott über ihn: Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und jetzt denk mal daran, was das bedeutet, wenn Gott, der laut Bibel selbst alle Ehre verdient, sagt, dass er seine Ehre niemand anderem geben wird als Jesus. Jesus ist Gottes Ehre, weil er Gottes Auftrag erfüllt hat. Und wenn Leute Jesus anschauen, sehen sie eins zu eins, wie Gott ist. In Jesus zeigt sich, wie und wer Gott ist. Und dann ist da noch als letztes diese Aussage, dass Gott ihn zum Bund für das Volk setzen wird und zum Licht für die Heiden in Vers 6. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eine sehr starke und sehr wichtige Aussage. Ich hatte ja gesagt, dass das Volk Israel in einem Bund mit Gott lebt, also so eine Art Vertrag. Jetzt sagt Gott hier: Ich mache Jesus zum Bund für euch. Und zwar nicht, ich mache mit Jesus einen Bund, sondern ich mache Jesus zum Bund. Und das ist tatsächlich keine Haarspalterei, sondern eine wunderbare Wahrheit. Der Bund zwischen Gott und Israel, der hatte bestimmte Inhalte, Gesetze, was die Leute tun sollten, was Gott tun wollte. Und jetzt sagt Gott hier, das ist mein Knecht, Jesus. Und der Bund, den ich mit ihm schließen werde, der besteht aus ihm. Jesus, der ist der Bund. Keine Theologie, keine Gesetze, kein Regelwerk, keine Religion und auch keine Bedienungsanleitung, sondern ein Mensch. Jesus. Jesus ist der Bund zwischen Gott und uns Menschen. Und dieser Bund gilt nicht nur einem bestimmten Volk, sondern Gott hat Jesus zum Licht für alle Völker gemacht. Jesus ist Gottes Bund. Er ist der, der alle Bedingungen des Vertrags erfüllt hat. Und man kommt nicht drum herum, festzustellen, dass Jesus derjenige ist, auf den all das hier zutrifft, der all das erfüllt. Dieser leise, demütige, treue und auch das starke, mächtige, wunderwirkende. Er vereint all das in sich. Was denkst du? Ist das der Held, den wir brauchen? Denk nochmal kurz an Batman, über den es heißt, dass er zwar der ist, den Gotham verdient, aber nicht der ist, den die Stadt gerade braucht. Brauchen wir Jesus? Oder eher nicht? Ich bin der Überzeugung, dass für Jesus genau das Gegenteil gilt wie für Batman. Jesus ist nicht der Held, den wir verdienen. Wir hätten was wirklich viel, viel Schlechteres verdient. Aber er ist der Held, den wir ganz, ganz dringend brauchen. Er ist der Held, den diese Welt ganz, ganz dringend braucht. Er ist der, der unser größtes Problem gelöst hat, das Problem mit unserer Schuld. Dafür ist er Mensch geworden. Dafür hat er sich ans Kreuz schlagen lassen. Und dadurch hat er dem Recht ein festes Fundament gegossen. Und all das für uns. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt. Also, das, wie ich Jesus beschrieben habe. Vielleicht denkst du gerade, ja Tim, das weiß ich doch, dass Jesus der ist, der hier angekündigt wird. Dass er unser größtes Problem gelöst hat, daran glaube ich auch. Wie stark? Wie stark, wenn das so ist, wenn du daran glaubst? Dann habe ich eine Frage für dich. Was bedeutet das in deinem Alltag? Das sind eigentlich mehrere Fragen. Was bedeutet die Tatsache, wer Jesus ist, dafür, wie du dein Leben lebst? Für die Entscheidungen, die du triffst? Was bedeutet es für die Momente, wo du dich einsam fühlst oder hilflos oder dich nach jemandem sehnst, der endlich mal für Gerechtigkeit eintritt? Welchen Platz hat Jesus in deinem Alltag? Macht es dir da Mut, wie Jesus hier beschrieben wird? Aber vielleicht stehst du auch eher so an dem anderen Ende und denkst dir, boah, das ist mir alles viel zu billig oder zu platt oder zu einfach. Die Lösung, die du hier präsentierst, Tim, ist mir zu einfach. Dann will ich dich gern fragen, was genau dir daran zu einfach ist. Wie müsste deiner Meinung nach eine bessere Lösung aussehen? Wie könnte deiner Meinung nach oder wie könnten die Probleme dieser Welt besser gelöst werden und wer könnte das machen? Und wie gehst du mit persönlicher Schuld um? Ich glaube tatsächlich, dass Jesus genau der ist, den wir brauchen. Jesus, so wie er hier bei Jesaja angekündigt ist. Behutsam und kraftvoll, demütig und voller Macht, treu und gerecht und voller Liebe für dich und für die ganze Welt. Er ist der, den wir brauchen. Amen.